Podcast den Störfaktor auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Laura Bernhardt.
Hast du bei der Musik eben Farben gesehen? Sind sie einfach in deinem Kopf aufgeploppt? Dann bist du wahrscheinlich Synästhesist. Das bedeutet, dass du mindestens zwei Sinneswahrnehmungen miteinander verknüpfst. Welche Formen es davon gibt und auch wie es erforscht wird, bespreche ich in dieser Sendung unter anderem mit Professor Meyer von der Uni Bern. Zunächst aber viel Spaß mit More Than a Feeling. Synästhesie ist die Verknüpfung von Sinneswahrnehmungen miteinander. Das Wort ist zusammengesetzt aus den griechischen Worten syn, was zusammen bedeutet, und aisthesis, für Empfindung. 1866 tauchte es zum ersten Mal auf. Geprägt wurde der Begriff durch den Neuropsychologen Alfred Vulpian. Synästhesie ist jedoch nur ein grober Überbegriff. Es gibt keine Einheitlichkeit des Phänomens, sondern viele verschiedene Formen. Einige davon, diejenigen, die häufiger auftreten und entsprechend auch dokumentiert sind, möchte ich nun aufzählen. Bei der Graphem-Farb-Synästhesie werden Buchstaben oder Zahlen mit Farben verknüpft. Es gibt auch farbiges Hören, bei dem Töne oder Melodien Farben zugeordnet werden. Die Sequenz Raumsynästhesie ist die räumliche Anordnung von Zeiteinheiten vor dem inneren Auge. Bei Gefühlssynästhesie stellen sich Emotionen als Formen oder Farben dar. Wenn Worte Geschmäcker oder Texturen im Mund erzeugen, ist das die lexikal-gustatorische Synästhesie. Außer diesen Formen gibt es noch viele mehr, da die Synästhesie so verschieden sein kann, wie wir Menschen es eben sind. Synästhesie ist wissenschaftlich anerkannt, auch wenn nicht hundertprozentig klar ist, wie sie entsteht. Dazu gibt es verschiedene Theorien, die ich gleich mit Professor Meyer von der Universität Bern besprechen werde. Zuvor hören wir nur ein Wort von Wir sind Helden. Störfaktor auf Radio Störfunk. Heute geht es um Synästhesie. Dazu habe ich nun Professor Meyer von der Universität Bern im Gespräch. Er ist dort am Institut für Psychologie tätig und beschäftigt sich ausgiebig mit dem Thema. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Bernhardt.
Was versteht man denn unter Synästhesie und was fällt denn alles unter den Begriff?
Also vielleicht zum Starten, nicht Synästhesie ist ein Überbegriff für verschiedene Phänomene, denen eine Vermischung der Sinne zugrunde liegt. Und der Begriff, der stammt eigentlich ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, Mitempfindung. Und in der Literatur wird der Begriff Synästhesie beispielsweise für metaphorische Ausdrücke verwendet, beispielsweise wenn man von einem scharfen Käse spricht, nicht der Käse selbst ist ja nicht scharf, sondern das ist eine Metapher, oder wenn jemand rot sieht, nicht, das wäre dann schon ein bisschen näher bei der Synästhesie. Und Synästhesie wird auch, der Begriff wird auch verwendet, um generell modalitätsübergreifende Beziehungen zu beschreiben. Beispielsweise werden kleine Objekte mit hohen Tönen und hellen Farben assoziiert, während große Objekte mit tiefen Tönen und dunklen Farben assoziiert werden. Und auch modalitätsübergreifende Erlebnisse unter Drogeneinfluss werden als synästhetische Erlebnisse bezeichnet. Beispielsweise unter LSD gibt es das immer wieder. Und von Synästhesie im engeren Sinne, und ich glaube, das ist das, was der Fokus der Sendung ist, ja. Sogenannter kongenitaler Synästhesie spricht man, wenn man das Phänomen meint, dass eben etwa ungefähr 4% der Menschen betrifft, bei dem ein Reiz, ein Stimulus, zum Beispiel ein Buchstabe oder eine Zahl, das Erleben einer Farbe auslöst, welche aber nicht physikalisch vorhanden ist. Und charakteristisch ist, dass diese Erlebnisse automatisch ausgelöst werden und über die Zeit konsistent sind. Und Sie haben wahrscheinlich bereits gesagt, dass eben diese Farberlebnisse etwas ist, was häufig vorkommt. Es gibt aber ganz viele verschiedene Verknüpfungen der Sinne, die vorkommen können. Eigentlich ist alles denkbar und die Farbsynästhesie, also wenn Buchstaben eine Farbe auslösen, oder die Tonfarbsynästhesie, wo Töne Farben auslösen, das sind eigentlich die bekanntesten Formen. Interessanterweise ist eine andere Form, nämlich die Sequenzraumsynästhesie, bei dem Reihen beispielsweise eben auch Daten oder Monate, Wochentage oder das Jahr so in einem dreidimensionalen Raum repräsentiert ist. Das ist eigentlich die häufigste Form. Mhm. Und insgesamt ist es so, dass beispielsweise der Präsident der amerikanischen Synästhesiegesellschaft, Jean Day, der sammelt die verschiedenen dokumentierten Formen und publiziert das auf seiner Homepage. Und da kommt er auf über 70 verschiedene Ausprägungen. Wobei dazu auch zu sagen ist, dass eine Person oft mehrere Formen erlebt.
Mhm. Und es ist halt relativ plastisch beschreibbar anhand der Farben und Buchstaben, weil das kennt man vielleicht auch so, es gibt ja auch die Form, dass man, also das ist dann keine richtige Synästhesie, dass es sich irgendwie über das Leben hinweg ändert, dass man mal die 5 mit der roten Farbe und dann verändert es sich und man nimmt sie eher grün wahr oder so. Das ist ja dann keine richtige Synästhesie, weil das ja gleichbleibend im Normalfall ist. Aber das können Menschen eher nachvollziehen als jetzt was total Abstraktes, eine größere Form ist. Wie gut ist Synästhesie denn erforscht? Also welche Wissenschaftsbereiche beschäftigen sich denn mit dem Thema?
Also die Synästhesie hat vor allem mit dem Aufkommen von bildgebenden Verfahren in der Hirnforschung einen Boost erlebt, da damit gezeigt werden konnte, dass beispielsweise bei Grapheme-Farbsynästhesie beim Betrachten von Reizen, die eben diese Farbe auslösen, auch tatsächlich Aktivierungen in den Gehirnareal auftauchen, welche für Farbwahrnehmung zuständig sind. Vorher war das immer so ein Graubereich, nicht, weil das war schwierig nachzuweisen. Man hat zwar eben wirklich diesen Aspekt, den Sie angesprochen haben, nicht, dass die Erlebnisse konsistent sein sollten über die Zeit, und die Konsistenztests sind eigentlich auch der Goldstandard zur Verifikation in wissenschaftlichen Studien. Dort muss man ja auch irgendwie beschreiben können und zeigen können, dass die Versuchspersonen wirklich Synästhetiker sind. Aber, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, der kritische Aspekt ist das Erleben. Und Sie haben das angesprochen, nicht, dass es je nachdem Veränderungen gibt. Und tatsächlich gab es vor noch nicht so langer Zeit einen wissenschaftlichen Disput, dass wirklich auch Personen zum Teil je nach Stimmung beispielsweise ein Grapheme in einer anderen Farbe sehen. Also von dem her, diese Konsistenz, das muss man auch als ein bisschen ein relatives Kriterium betrachten. Aber es ist so, dass es in wissenschaftlichen Studien gefordert wird, damit man eben auch die Studie vergleichbar machen, dass man das replizieren kann.
Mhm.
Welche Wissenschaftsbereiche beschäftigen sich mit dem Thema? Nicht, das ist so, dass wir eben auf der einen Seite haben wir tatsächlich die Hirnforschung, die da auch die Ursachen erforscht. Einerseits eben, wie ich gesagt habe, während dem synästhetischen Erleben, aber eine Hypothese des Entstehens, wie die Synästhesie entsteht, ist natürlich auch, dass da bestimmte Verknüpfungen im Gehirn vorhanden sind, eben beispielsweise zwischen dem Areal, das für die Buchstabenerkennung zuständig ist, und dem Areal, das für die Farbwahrnehmung zuständig ist, dass diese Verbindungen im Verlauf der Entwicklung nicht abgebaut wurden. Und das basiert eigentlich auf der Hypothese, dass das Gehirn, wenn wir auf die Welt kommen, eigentlich ein sehr stark, da sind eigentlich mehr oder weniger alle Gehirnareale sehr stark miteinander verbunden, und diese Verbindungen, die nicht nötig sind, um eben eine spezialisierte Leistung zu vollbringen, die werden im Verlauf der Zeit abgebaut, und die Hypothese ist, dass bei Synästhetikern oder in der Synästhesie eigentlich diese Verbindungen nicht komplett abgebaut wurden, was dazu führt, dass eben dieses Überschießen, eigentlich diese Aktivierung in eine andere Gehirnregion passiert, was dann eben zu diesem synästhetischen Erleben führt.
Wenn das bei Kindern vermutlich, also ist ja nur eine Hypothese, bei allen da ist, warum baut es sich dann bei den einen ab und bei den anderen nicht? Werden die dann irgendwie anders gefördert? Kann man das darauf vielleicht zurückführen? Oder gibt es eine weitere Hypothese, warum das dann bei den einen bleibt und bei den anderen nicht?
Genau, da gibt es, das wäre ein anderer Wissenschaftsbereich, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und zwar haben wir in den letzten Jahren immer mehr Genetikstudien und die können also auch zeigen, dass Personen mit Synästhesie bei bestimmten Genen eine Variation aufweisen und damit eigentlich diese Hypothese bestärkt wird, dass das eine genetische Komponente hat. Das heißt, es ist nicht so, dass das alle trainieren könnten, sondern es ist wirklich so, dass man eigentlich diese Voraussetzung haben muss, dass das dann auch übers Alter eben oder über das Leben aufrechterhalten bleibt.
Und wie findet man dann heraus, ob man ein Synästhesist ist? Gibt es da bestimmte Tests dafür?
Genau, das haben Sie ja bereits angesprochen, nicht mit diesen, dass das Erleben eigentlich konsistent sein muss, nicht? Das ist eigentlich so, wenn man wissenschaftliche Forschung macht, ist das der Goldstandard, dass man diese Konsistenz überprüft. Im Prinzip ist es so, dass die Personen, die diese Erlebnisse haben, eigentlich das herausfinden im Vergleich, wenn sie mit anderen Personen reden und die diese Erlebnisse eben nicht haben. Also es gibt viele Personen, das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich Vorträge mache, die haben synästhetische Erlebnisse, haben aber gar nicht gewusst, dass man das so nennt.
Also ich habe auch den Vergleich gelesen, dass es ein bisschen ist wie eine Rot-Grün-Schwäche, dass es erst im Vergleich auftritt mit anderen Menschen, weil man ja gar nicht, also sich nicht bewusst ist, dass man im Kopf vielleicht in etwas anders tickt, genauso wie häufig taucht es ja dann im Kindergarten auf, dass Kinder irgendwie Bilder in Anführungszeichen falsch ausmalen, weil sie eben nicht Rot und Grün unterscheiden können und es ja auch nur von der Gesellschaft dann erkannt wird, dass sie das eben anders verknüpft haben und dass es damit vergleichbar ist, so ein bisschen.
Genau, das ist so. Nicht? Ich meine, wenn man die Welt wahrnimmt, dann geht man davon aus, dass das bei anderen auch so ist. Das ist tatsächlich so. Und das ist aber auch wirklich ein Punkt, das ist eine interessante Episode, hat mir eine Synästhetikerin mal erzählt, eben, dass sie in der Schule in einen Aufsatz geschrieben hat und dort geschrieben hat von dem orangen Donner. Und für sie war das ganz klar, der Donner ist orange. Und der Lehrer hat ihn das angestrichen und hat gesagt, nein, der Donner ist nicht orange, das ist falsch. Oder? Also das ist dort der Moment, wo die Personen merken, okay, irgendwie etwas ist offensichtlich anders.
Und wenn man das jetzt, wenn man dann Tests jetzt entwickelt hat, jetzt auch wie an der Uni, um das jetzt zu erforschen, Sie brauchen ja dann Klienten, die Sie dann befragen können. Wie aussagekräftig sind denn dann Tests, die Sie vielleicht entwickelt haben? Können Sie dann eindeutig sagen, okay, diese Person hat synästhetische Erfahrungen oder nicht?
Also im Prinzip verwenden wir eigentlich immer ein zweistufiges Kriterium. Das eine ist eben, dass wir über das Erleben, also dass die Personen das wirklich erzählen, dass sie das haben, und das andere sind die Konsistenztests. Und wie gesagt, in wissenschaftlichen Studien verwenden man halt einen Cut-off, dass man dann bestimmte Personen, die eben diese Konsistenzkriterien nicht erfüllen, dann nicht in die Stichprobe aufnimmt, in die Studie aufnimmt, ja.
Ja, aber das ist ja schon auch schwierig, weil wir hatten es ja eben davon, dass es für die Person selber gar nicht so einfach ist wahrzunehmen, wenn man ja von sich ausgeht. Sie haben vorhin das Beispiel angesprochen mit der Anordnung im Kopf, praktisch, dass Daten und Monate vielleicht angeordnet werden. Ich kenne das tatsächlich auch. Ich weiß aber nicht, seit wann ich das aktiv habe. Ich weiß, dass es bei mir jetzt, wenn ich darüber nachdenke, was nächstes Jahr ist oder auch an Termine denke oder Geburtstage denke, dass das dann bei mir wie so ein Durchblättern im Kalender, also im Kopf ist, dass dann wie so Tage oder Wochen an mir vorbeiziehen. Ich weiß aber nicht, seit wann ich das aktiv habe, weil das
das sich ja entwickelt hat, beziehungsweise dann irgendwann da war oder man es erst bemerkt, wenn es ja schon da ist. Das heißt, wie gut aussagekräftig ist es dann, die Beschreibung von jemandem? Sortieren Sie dann vielleicht eigentlich falsche Personen aus, weil Sie halt nicht sagen können, ab wann es genau war oder ab wann sich es nicht mehr verändert hat oder dass es sich verändert hat, weil man das ja im Rückblick beschreiben muss.
Genau. Also im Prinzip ist es natürlich so, dass das genau das typische, die typische Antwort ist, die Sie jetzt gegeben haben, dass man nicht genau weiß. Nicht? Man hat das einfach eigentlich, wenn man sich so überlegt, seit man überhaupt daran denken kann. Und die Konsistenztest, vielleicht muss ich dazu noch etwas sagen, das ist wirklich so, dass man die Personen, und zwar möglichst über einen langen Zeitraum, ihre synästhetischen Erlebnisse entweder beschreiben lässt oder zeichnen lässt oder eben wenn es um die Grapheme-Farbzuordnung geht, da haben wir relativ gezeichnete Methoden insofern, dass die sehr präzise sind, dass man ja Farben im Farbraum sehr genau definieren kann. Und dann schaut man eigentlich den Vergleich an über die Zeit und eben typischerweise sind Personen mit Synästhesie sehr viel konsistenter als beispielsweise Personen, denen man sagt, sie sollen sich ihre Antworten merken. Das heißt, man kann eigentlich ausschließen, dass das ein Gedächtnisphänomen ist und es ist effektiv so, dass man hier zeigen kann, dass das wirklich die Konsistenz des Erlebens über die Zeit vorhanden ist.
Mhm. Also das heißt, theoretisch kann es schon auch sein, dass jetzt, wenn wir mal von meinem Beispiel ausgehen, also ich habe das ja wirklich, dass es sein kann, dass, ja, also dass es eine Art Form von Synästhesie ist in meinem Kopf.
Genau. Okay. Genau, das würde auch dem entsprechen, nicht was ich vorher gesagt habe. Eigentlich ist das eine der häufigsten Formen von Synästhesie, ist einfach schwieriger zu untersuchen einerseits und andererseits ist es vielleicht auch nicht so attraktiv wie eben die oder so außerordentlich wie die Grapheme-Farbsynästhesie.
So, jetzt hast du also erfahren, dass wohl auch ich ein Synästhetiker bin. Und damit wollen wir einen Cut machen und erst einmal etwas Musik hören, bevor es dann mit dem Interview weitergeht. Das war Little Lies von Fleetwood Mac. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Professor Meyer.
Ist Synästhesie Ihrer Meinung nach eine Begabung oder auch eine Last? Was bekommen Sie denn da so von Betroffenen mit? Wo kann man da profitieren und wo ist man vielleicht eingeschränkt?
Also das ist eigentlich ein Punkt, weshalb ich an diesem Phänomen wirklich interessiert bin. Mein Hauptforschungsthema ist eigentlich die Gedächtnisforschung. Und als ich begonnen habe mit Synästhesieforschung, hat man da verschiedene Einzelfallstudien gehabt, die gezeigt haben, dass Synästhetiker ein außerordentlich gutes Gedächtnis haben. Und wir haben dann begonnen, mit größeren Stichproben zu arbeiten und haben da auch mit wirklich so standardisierten Gedächtnistests gearbeitet und konnten zeigen, dass Synästhetiker tatsächlich einen Vorteil haben in Gedächtnisleistungen, episodischem Gedächtnis. Und der Punkt ist aber eigentlich der, dass diese Gedächtnisleistungen nicht in einem Bereich ist, dass man sagen müsste, alle Synästhetiker haben ein außerordentlich gutes Gedächtnis. Und das ist einfach im Schnitt, ist die Stichprobe etwas besser als die Normstichprobe oder als der Durchschnittsmensch. Und das ist eigentlich etwas, was auch viele Synästhetiker sagen, dass es ihnen hilft beim Behalten von Namen oder Terminen und so weiter. Mhm. Also das ist ein Bereich. Ein anderer Bereich ist tatsächlich, dass auch gerade bei Grapheme-Farbsynästhesie ist das eigentlich am besten erforscht, dass die Farbdiskrimination besser ist. Das heißt, eigentlich sind Synästhetiker Farbspezialisten. Und ein weiterer Bereich ist, dass man findet, dass in vielen viele Synästhetiker in kreativen Berufen tätig sind. Und wenn man so standardisierte Kreativitätstests verwendet, dann findet man auch bei bestimmten Aspekten der Kreativität einen Vorteil. Also von dem her wäre das jetzt eigentlich auch Aspekte, die sind positiv, nicht? Mhm. Und dann gibt es natürlich auch andere Aspekte, nicht? Das wäre im Bereich, dass man Personen hat, die darunter leiden, nicht? Dass sie wirklich Reizüberlastung haben. Ich kann mich an das Beispiel erinnern, dass James Vanerton, das ist der Präsident der englischen Synästhesie-Gesellschaft, selbst ein sehr starker Synästhetiker, hat Geschmackserlebnisse, wenn er Eigennamen hört, also beispielsweise wenn der Stephen, der löst bei ihm den Geschmack von feuchten Windeln aus und tatsächlich ist er ein Besitzer eines Pubs. Und wenn er da in der Küche steht und beispielsweise Speck mit Eiern bratet und der Stephen kommt rein in seinen Pub, dann löst das bei ihm eine Vermischung von Geschmackserlebnissen aus, die ihm sehr unangenehm sind. Also das hat er mal erzählt. Und von dem her ist es tatsächlich so, also dass man überwältigt werden kann von diesen Erlebnissen. Und das wäre so eine Form, wo das dann eher ins Negative geht. Ein anderer Punkt ist, und das glaube ich, das ist vor allem in einer früheren Phase, war das glaube ich sehr oft so, als das Phänomen noch nicht so bekannt war, dass sich die Leute wirklich das Gefühl haben, mit mir stimmt etwas nicht, wenn sie mit anderen Personen über ihre Erlebnisse reden und die können das nicht nachvollziehen. Nicht? Das ist glaube ich wirklich so. Und dass man dann eben auch darunter leidet, dass man vielleicht irgendwie das Gefühl hat, etwas ist nicht in Ordnung mit einem.
Mhm. Weil halt alles Abweichende dann als negativ bewertet wurde, vielleicht auch von außen, was ist denn mit dir los, du bist irgendwie komisch. Ist es dann heute nicht mehr so, gerade weil es auch mal bekannter ist, wenn man es googeln kann und so weiter?
Also ich glaube schon, dass sich das etwas verändert hat. Und es ist, glaube ich, auch so, dass viel mehr Verständnis auch für individuelle Variationen nicht nur im Erleben, sondern auch im Verhalten eigentlich heute vorhanden sind, als vielleicht noch vor 20 Jahren.
Mhm. Und kann man dann, wenn man drunter leidet, kann man dann auch behandelt werden? Also kann man Synästhesie behandeln oder auch irgendwie selbstständig irgendwie versuchen abzulegen, also das zu unterdrücken? Unterdrücken ist wahrscheinlich eher negativ, aber ja.
Also typischerweise ist es ja so, dass die Person nicht unter der Synästhesie per se leiden, nicht? Also ich habe bisher noch niemand kennengelernt, der gesagt hat, ich möchte diese Erlebnisse missen. Sondern typischerweise leidet man eher unter der Reaktion oder eben wenn man das Gefühl hat, man ist etwas stimmt nicht mit einem. Und da gibt es natürlich wirklich so diese typischen psychotherapeutischen Behandlungen, nicht, die eigentlich auch vor allem dann eben auf die Steigerung des Selbstwertes zielen, nicht, und darauf sich so anzunehmen, wie man ist, dass man eben auch die positiven Seiten herausstreicht. Also ich denke, das ist dann nicht mehr, also die Synästhesie selbst abtrainieren, das funktioniert, soweit ich weiß, nicht. Das ist wirklich schwierig und es gibt Berichte, auch wieder aus Einzelfallstudien von Leuten, die zum Beispiel sehr starken Stress ausgesetzt sind und die berichten dann zum Teil, dass sie ihre synästhetischen Erlebnisse verloren haben und dass sie eigentlich dann eher wirklich das Gefühl haben, es fehlt etwas.
Und jetzt die abschließende Frage. Kennen Sie das denn selbst? Haben Sie synästhetische Erfahrungen in Ihrem Alltag?
Also es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich mit diesem Thema so lange beschäftigt, ist es schwierig, weil man sich so viele Gedanken macht und bestimmte Erlebnisse tatsächlich auch hat. Also ich habe beispielsweise für bestimmte Buchstaben habe ich Farberlebnisse, aber lange nicht in einem so großen Bereich, wie das andere Personen, die wir hier auch als Versuchspersonen haben, zum Teil schildern. Und von dem her, ich glaube, ich leide unter einer Deformation professionell, dass wenn man natürlich auch sich immer wieder mit dem Phänomen beschäftigt, auch viel wacher ist, auf Dinge zu achten, die so ein bisschen im Grenzbereich liegen.
Mhm. Und finden Sie es schade, dass Sie es vielleicht jetzt nicht benennen können? Ja, klar, habe ich.
Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich habe in dieser Hinsicht eigentlich, bin ich zufrieden. Ja.
Ja, das ist ja auch eine gesunde Einstellung. Ja, vielen Dank für Ihre Arbeit natürlich, dass Sie das erforschen. Es ist super spannend auf jeden Fall. Und danke, dass Sie mir und den Hörern den Einblick gewährt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen und einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
Ende des Störfaktors für heute. In der heutigen Sendung ging es um Synästhesie. Mich würde ja interessieren, ob du das selbst kennst. Lass mich das gerne wissen und melde dich entweder telefonisch bei Radio Störfunk, über Instagram oder auch gerne per Mail an laura-bernert@störfunk.de. Das Ö in Störfunk natürlich als OE geschrieben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.